Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Was soll ich sagen? Ich bin von Herzen dankbar für meine Gesprächspartnerin Anna, die in diesem Interview ihre Geschichte erzählt hat. Ihre sehr berührende, sehr dramatische und für Anna selbst sehr traumatische Geschichte. Und ich finde, sie kann richtig stolz darauf sein, wie sie das gemeistert hat und dass sie da steht, wo sie steht. Anna hat eine kleine Tochter, trauert aber um das zweite Kind, das wohl nicht kommen wird. Grund dafür ist eine wirklich lebensgefährliche, traumatische Geburt, die ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, der vermutlich irreparabel ist. Es hat sich bei ihr Narbengewebe in der Gebärmutterhöhle gebildet. Aschermann-Syndrom nennt sich das. Was mir immer wieder klar geworden ist, wow, Geburten sind auch in der heutigen Zeit noch gefährlich für Frauen. Das ist irgendwie immer wieder überraschend und irgendwie auch doch nicht überraschend. Du erfährst in dieser Folge, was Anna genau widerfahren ist, was das Aschermann-Syndrom genau ist und warum es in ihrem besonderen Fall besonders schwer ausgeprägt ist, wie sie mit der Trauer umgeht, dass ihr durch die Geburt ihrer Tochter ein zweites Kind aller Wahrscheinlichkeit nach verwehrt bleibt. Und Anna erzählt, wie sie sich wieder herausgekämpft hat und welche Unterstützung sie sich gesucht hat. Danke, Anna, von Herzen, dass du hier deine Geschichte erzählst. Das ist stark und mutig. Kurz noch in eigener Sache, mein Kurs Mache dein Wohlbefinden zu deiner höchsten Priorität ist endlich draußen. Es war ja ein längerer Weg aus unterschiedlichen Gründen, aber jetzt ist er da und ich bin so glücklich, dass er hoffentlich dir weiterhelfen kann. Und zwar soll er dich stärken in deiner Kinderwunschzeit, während deiner Kinderwunschbehandlung, dass du konkrete Tipps bekommst, was du machen kannst, damit es dir besser geht, was du sozusagen zum Thema Selbstfürsorge machen kannst. Du hast ein 30-seitiges Workbook, es gibt 4 Videos, 8 Audios und du kannst auch noch upgraden zu meinen Kinderwunsch-Audios, die mir sehr am Herzen liegen. Das sind dann insgesamt 30 Audios für die Kinderwunschzeit. Also von Meditation, du startest mit den Hormonen, Punktion, nach dem Transfer, die Wartezeit. Es geht um Selbstliebe, um Vertrauen, um deine Hoffnung zu stärken. Es gibt auch eine Gehmeditation. So viele Audios, die ich mir überlegt habe. Auch eine Chakra-Meditation, speziell auch zum Kinderwunsch. Und ja, ich bin ganz happy über diesen Kurs, in dem wirklich meine persönliche Erfahrung, aber vor allem auch meine professionelle Erfahrung eingeflossen sind oder ist. Schau gerne mal auf meiner Website. Der Link, den findest du natürlich in den Shownotes. Aber erstmal möchte ich dir die Geschichte mit Anna, das Interview mit Anna ans Herz legen. Danke, dass du zuhörst.
Liebe Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du bei mir bist. Du hast ja wirklich eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen und ich finde es wahnsinnig mutig, dass du sagst, ja, die soll gehört werden. Ich möchte gehört werden. Meine Geschichte ist wichtig. Und aber vielleicht fangen wir von vorne an. Erzähl erstmal ein bisschen über dich, was du erzählen möchtest, liebe Anna.
Okay, also mein Name ist Anna. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Das ist vielleicht somit der größte Unterschied zu deinen vielen Gästinnen, die hier schon waren oder vielleicht auch zu deinen Zuhörern. Und ja, trotzdem habe ich ein Stück weit einen unerfüllten Kinderwunsch.
Ja, sag mal, wie alt ist deine Tochter inzwischen?
1,5 jetzt.
1,5, okay. Ja, und der Grund ist, dass Du oder ihr wünscht euch eigentlich ein zweites Kind, ne?
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Reise, warum das jetzt nicht so klappt, geht tatsächlich schon ein bisschen länger. Und deswegen ist der Abschied quasi von diesem zweiten Kind auch schon ein Stück weit gestartet. Aber hätte man mich vor Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich mich schon auch für zwei Kinder entschieden. Genau.
Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, magst du erzählen? Ich glaube, ihr habt geheiratet und alles sah gut aus oder sieht immer noch gut aus natürlich. Und
Genau,
dann
ja.
warst du irgendwann schwanger.
Genau, also es war sogar andersrum. Wir haben ein Haus gekauft, haben dann gesagt, ach, worauf sollen wir eigentlich warten? Wir sind total unverblümt in diese Kinderwunschzeit gestartet, haben gesagt, eigentlich steht doch schon alles auf Start. Und wir haben es von vielen Stellen halt schon gehört, dass es auch sich mal länger hinziehen kann. Und dann haben wir gedacht, ach, bevor wir mal in so eine Drucksituation kommen, lass doch einfach mal den Weg offen, ohne Zwang und so. Ja, und dann, wie der Zufall das dann so will, hatten wir großes Glück und es hat wirklich sehr, sehr unkompliziert sofort geklappt. Ich war dann schwanger, dann haben wir geheiratet, also wir haben so ein
Ach
bisschen die
so,
Reihenfolge nicht
ach
so ganz
ja, alles gut,
eingehalten.
ja.
Genau, haben aber schon in unserem Haus gewohnt und die Schwangerschaft ist auch ganz unkompliziert verlaufen.
Ah
Ich
ja, okay, also war nichts Auffälliges sozusagen.
Genau, also das
Okay.
Kind war immer ein bisschen klein, das war so ein bisschen, aber das war also nicht der Rede wert, glaube ich. Und ja, dann habe ich die Kurze, also das Mädchen, auch übertragen. Die Geburt musste
Ach
eingeleitet
so,
werden,
okay.
genau, sie wollte nicht so richtig. Und genau, das war so ein bisschen der Anfang unserer Geschichte, muss man ganz ehrlicherweise sagen.
Ja, und das heißt, warst du schon unruhig, als der Geburtstermin sozusagen verstrichen ist und sie immer noch keine Anstalten machte? Was hattest du für ein Gefühl in dieser Zeit?
Ja, also ich hatte nicht Angst, dass irgendwas ist, das gar nicht. Ich war super ungeduldig, weil ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte.
Ja, klar.
Das ist aber, glaube ich, normal und das ist auch ein Stück weit so, hat mir meine Hebamme das später erklärt, von der Natur auch gewollt. Man muss die Schwangerschaft leid sein, um das Kind so auf den Weg zu schicken.
Ah,
Das hat man
schön.
mir so,
Ja. Ja.
ja, nahegelegt. Genau, und von daher war ich dann irgendwann froh, als es dann hieß, okay, das geht irgendwie hier nicht los, das soll eingeleitet werden. Ich hatte tatsächlich auch keinerlei Bedenken erstmal bei dieser Einleitung, obwohl das schon ein Stück weit auch umstritten ist, was ich jetzt aber auch erst so im Nachhinein gehört habe, weil da ein Medikament eingesetzt wird in so einem sogenannten Off-Label-Use, also was erstmal nicht dafür gedacht ist, aber dafür wirkt, dass Wehen einsetzen. Und ich hatte tatsächlich eine Nebenwirkung dessen, dass bei mir quasi so ein sogenannter Venensturm dann losgegangen ist, also dass es von 0 auf 100 im Grunde ganz schnell ganz heftig wurde. Das war jetzt aber trotzdem auch nicht der Grund für die eigentliche Komplikation. Das hat sich aber so ein bisschen so noch mit dazu. Also ich bin quasi so relativ unbedarft in diese Geburtssituation geschlittert, so will ich das mal nennen, und war auch schnell nicht mehr ganz Herr meiner Sinne. Dann ging die Geburt an sich relativ schnell, also binnen nicht mal 3 Stunden war unsere Tochter geboren. Aber das ist natürlich für etwas, was sonst eigentlich so langsam einsetzt, wo sich der Körper ein bisschen darauf vorbereiten kann. Also das war schon so eine überrumpelnde Situation, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Und die Geburt an sich, wie war die für dich? Du hast gerade schon gesagt, du warst so ein bisschen, du warst gar nicht richtig Herr deiner Sinne.
Ja, also die Schmerzen waren tatsächlich so stark, dass ich das nicht mehr gut, auch, also ich habe eine PDA bekommen, aber selbst mit der PDA konnte ich es kaum ertragen. Und dann ist es irgendwann so gewesen, dass die Herztöne der Kleinen nicht mehr gut abgebildet werden konnten. Und dann merkte ich schon, so das Publikum im Geburtssaal wurde größer. Die Ärzte wurden auch ein Stück weit nervös, weil man einfach nicht sicher sagen konnte, was ist jetzt. Aber die Geburt war schon so weit fortgeschritten, dass man auch zu dem Zeitpunkt keinen Kaiserschnitt mehr hätte machen können.
Okay.
Und dann hat man quasi mit anderen Mitteln interveniert, so will ich das jetzt mal sagen. Und das ist so im Nachhinein tatsächlich für mich auch wirklich schlimm gewesen, weil ich ganz lange auch noch mit dieser Situation ein Stück weit so zu kämpfen hatte und auch sagen muss, dass ganz oft wird immer so gesagt, ja, wenn das Kind erst auf deinem Bauch liegt, dann hast du alles vergessen. Und mit diesem Vorurteil möchte ich eigentlich auch ein bisschen aufräumen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte nichts vergessen. Ich habe gesehen, wie mein Mann unsere Tochter angeguckt hat, die auf meinem Bauch lag. Da war nur Liebe in seinem Blick. Also das war wunderschön mit anzusehen. Ich werde diesen Blick, glaube ich, auch mein Leben nicht mehr vergessen, wie er dieses Kind angehimmelt hat. Aber ich konnte das im ersten Moment nicht. Also ich habe da wirklich gelegen und habe gedacht, was ist hier gerade passiert? Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Also das ist nicht so, dass das jede Frau, glaube ich, dann direkt vergisst. Und ich glaube eher die wenigsten. Aber viele sprechen halt einfach nicht drüber, dass auch so Erfahrungen unter der Geburt schon sehr, sehr schwierig und schlimm sein können.
Ja, und durchaus traumatisch ja auch sein
ja,
können.
Ja, genau, ja.
Genau. Okay, erzähl, und wie ging es dann weiter?
Genau, also bis zu diesem Zeitpunkt war erstmal alles in Ordnung. Ich hatte schon relativ viel Blut verloren, aber das hielt sich angeblich noch im Rahmen. So war immer so ein bisschen die Aussage, ne? Und wenn man ehrlich ist, als mit dem ersten Kind hat man natürlich auch keine Ahnung, was ist eigentlich noch normal und was ist nicht mehr so normal. Wir haben dann 3 Tage in der Klinik verbracht, wurden entlassen und erstmal war so weit alles in Ordnung. Ich muss sagen, dass ich mich die ganze Zeit nicht so gut gefühlt habe und aber nicht so wirklich beschreiben konnte, warum. Also ich hatte irgendwie einen relativ hohen Puls, ich hatte auch irgendwie einen hohen Blutdruck, was noch nie ein Problem war, was mehr oder weniger zufällig aufgefallen ist, und ich war schrecklich nervös. Also ich habe gemerkt, es stimmt was nicht, nicht mit dem Kind, mit dem war alles in Ordnung. Ich war auch nicht im Umgang mit dem Kind nervös, sondern ich war bezogen auf meinen Körper nervös. Und habe dann erst mit der Hebamme gesprochen, habe dann meinen Frauenarzt aufgesucht und die haben das auch ernst genommen. Also die haben schon noch gesucht, weil es gibt auch sowas wie eine nachträgliche Schwangerschaftsvergiftung oder Ähnliches.
Oh, meine Güte, wusste ich gar nicht.
Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, war es aber nicht. Und dann hat man gesagt, nein, es ist alles in Ordnung, das sind Hormone, das ist, jetzt fahr dich runter, das ist die Zeit mit dem Kind. Und ich bin aber mehrfach immer wieder nervös geworden und habe auch immer noch Blutungen gehabt, die auch gar nicht so wenig waren, aber jetzt auch noch nicht so schlimm, dass ich dachte, ja, ich verblute dabei. Ne? Also das war irgendwie so ein Mix. Dann habe ich sogar auch mal nochmal den Kreißsaal aufgesucht, weil das an einem Mittwochnachmittag war und der Frauenarzt geschlossen hatte. Und auch da hat man mich wieder weggeschickt und gesagt, nein, es ist alles in Ordnung, gut, dass Sie da waren, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ja, und so bin ich eigentlich so ein bisschen zu Hause gewesen und habe gedacht, naja, eigentlich stimmt was nicht. Aber alle sagen mir, es stimmt, also muss das normal sein nach der Geburt. So war es.
Wow. Also das heißt, dein Bauchgefühl hat dir eindeutige Signale gesendet, ja. Und aber es wurde nichts festgestellt. Du sagst ja, okay, du bist ernst genommen worden, das heißt, du bist wahrscheinlich untersucht worden, aber ja, da war erstmal nichts zu finden, nichts zu sehen. Genau. Wow. Und wie ging es dann weiter oder wie lange war das nach der Geburt?
Das waren 3 Wochen oder ich glaube 4 Wochen. Also irgendwie war zwischen 3 und 4 Wochen nach der Geburt, kam dann eine Situation, wo auf einmal deutlich mehr Blut kam, das auch nicht von selber stoppte, also dass ich wirklich Angst bekommen habe. Und das endete tatsächlich dann in einer, ja, so Not-OP im Krankenhaus, weil man dann festgestellt hat, dass Plazenta-Reste verblieben sind. Bei Plazentaresten ist es so, die versorgen, oder die Plazenta an sich versorgt ja das Kind, und deswegen verschließen sich, so hat man mir das erklärt, sich die Blutgefäße nicht, weil das ja sonst dazu führen würde, dass schon im Mutterleib das Kind vielleicht nicht gut versorgt würde, wenn sich das so wie bei einer Wunde verschließt. Und das ist bei Plazentaresten dann tatsächlich auch so, also dass das daraus dann weiter blutet. Und in dem Moment der Körper das vielleicht auch versucht hat, loszuwerden, und deswegen diese schlagartige Blutung eingesetzt ist.
Okay, also das heißt, diese schlagartige Blutung, da wurdest du hellhörig, dann bist du ins Krankenhaus gefahren und dann hat man auch erkannt im Krankenhaus, okay, das ist jetzt nicht mehr normal.
Genau, genau. Und dann hat man quasi eine Ausschabung gemacht, also das ist dann ähnlich, wie man das vielleicht auch direkt nach der Geburt schon hätte machen können, wenn man gemerkt hätte, dass es da schon fehlt. Das hat man aber eben nicht festgestellt. Genau, und dann wurde diese Ausschabung gemacht. Und dann wurde gesagt, ja, da waren tatsächlich noch Plazentareste. Wir haben die aber entfernt und jetzt wird es dir bald besser gehen. Und ja, so bin ich quasi mehr oder weniger relativ kurz nach einer solchen Schreckenssituation auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden mit dem Säugling, der ja immer mit muss. Und
Okay. Und du sagst Notoperation, das impliziert ja, das war lebensgefährlich für dich.
Genau, also es hat schon stark geblutet und ich tue mich immer schwer damit, das tatsächlich einzuschätzen. Also ich glaube, die Ärzte sind zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht nervös geworden. Ich war aber extremst nervös. Also ich hatte tatsächlich große Angst und es wurde ja auch sofort gehandelt, ne? Also man hätte da jetzt nicht aufschieben können, weil das Blut hätte nicht aufgehört, ne? Genau. Also das verschließt sich ja nicht. Genau, und dann war es aber leider nicht vorbei. Ich war wieder zu Hause und es hatte auch abgeebbt. Es hat nicht aufgehört zu bluten, aber es hat abgeebbt. Dann habe ich mit der Hebamme auch immer noch einen sehr engen Kontakt dazu gehabt und die hat immer gesagt, nein, das ist noch normal. Dann war an Tag 2, ja, das ist immer noch normal. Ja, und dann auf einmal hat das Blut wieder stärker eingesetzt, was nicht normal war. Und es ist quasi ja dieselbe Situation erneut entstanden. Ich bin wieder in die Klinik gefahren. Es wurde wieder gesagt, ja Mist, wir haben nicht alle Reste bekommen. Das kann schon mal vorkommen in ganz seltenen Fällen. Das tut uns leid. Wir müssen sie noch mal operieren. Wir müssen da noch mal ran.
Okay, wow. Wie ging
Und
es denn? Wie stelle ich mir das vor? Ich meine, hattest diese Geburt, die schon nicht so ganz einfach war, dann diese eine Operation, die ganze Zeit dieses Gefühl von irgendwas stimmt nicht und dann bist du wieder.
genau. Ich wollte es einfach hinter mir haben. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel überlegt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, okay, wenn das jetzt sein muss, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Beim ersten Mal hatte ich so eine Spinalanästhesie, weil ich gestillt habe. Und dann hat man mir gesagt, ich sollte besser keine Vollnarkose. Das fand ich aber ganz, ganz schrecklich. Da habe ich auch sofort gesagt, ich würde eher aufhören. Also ich liebe mein Kind über alles und natürlich wollte ich das Beste für das Kind, aber ich hätte eher aufgehört zu stillen, als nochmal diese Art der Narkose zu nehmen, weil für mich war das eine absolute Notsituation und ich war wach und habe mitbekommen, was die da machen, ne? Auch wenn das für die Ärzte ein Stück weit Routine ist, dass das mal vorkommt, war das für mich ja nicht so, ne? Und dann hat man mir aber beigepflegt und hat gesagt, nein, ich muss nicht nochmal diese Art der Narkose. Sie würden mich eine kurze Vollnarkose legen. Und das war dann an sich erträglicher, auch wenn natürlich die Umstände deswegen trotzdem, man ist schlapp, man hat einen Säugling zu versorgen, man ist wieder im Krankenhaus, wo man nicht sein möchte. Genau. Und ja, dann war die zweite OP überstanden und ich habe gedacht, okay, jetzt muss es doch gut sein.
Ja, und hatten die Ärzte denn wieder was gefunden? Also hatten die noch einen Rest gefunden sozusagen von der Plazenta? Oder was haben sie dir nach der zweiten OP gesagt?
Ja, genau. Sie haben mir gesagt, da waren noch Plazentareste. Was man jetzt wissen muss, der Befund der ersten OP, weil da ja gar nicht so viele Tage zwischenliegen, also dieser pathologische Befund, wo die das einschicken, der lag noch nicht vor. Also die wussten noch nicht ganz genau, wo die mit dies zu tun hatten. Also das muss man jetzt vielleicht so ein bisschen entschuldigen, den Ärzten auch gegenüber halten. Ja, weil es leider tatsächlich so gekommen ist, dass das auch noch ein drittes Mal sein musste. Also es hat wieder geblutet, ein paar Tage nach der OP. Und ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Also man hätte mir, ich hätte alles mit mir machen lassen. Hauptsache, es hört auf. Also ich war wirklich so müde dieser Situation. Und konnte das einfach gar nicht mehr ertragen. Ja, und bin dann wieder ins Krankenhaus und da hat man dann auch den Befund gehabt der ersten OP und man hat festgestellt, dass es eine Plazenta accreta war. Accreta heißt, dass das tief in das Muskelgewebe eingewachsen ist. Also das ist eine Laune der Natur gewesen, da kann erstmal nichts für. Das hat dann auch erklärt, warum die Ausschabung so nicht erfolgreich war, weil es einfach so schwierig ist, das dann da rauszurupfen, will ich jetzt mal sagen.
Ja, weil das so verwachsen ist mit der Gebärmutterwand, ja,
Genau,
sozusagen. Okay.
ja. Und dann hat man ein drittes Mal diese OP durchgeführt, hat dann natürlich großflächiger ist dann vorgegangen, hat unter der OP auch eine starke Blutung verursacht, die sogar mit so einer, ich glaube, man nennt es dann Tamponade oder ich weiß gar nicht so ganz genau, also es wird in die Gebärmutter eingesetzt, um die Blutung zu stillen. Dann sind dann noch explizit irgendwelche Medikamente draufgekommen und Ja, das war schon eine sehr knifflige Sache. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann wach geworden bin und dass der Arzt, der mich operiert hat, den ich auch kannte von den vorangegangenen OPs, dass der sagte, also das war wirklich jetzt schwierig, aber ich habe es geschafft, ihre Gebärmutter zu erhalten. Ich musste so eine Tamponade einsetzen, die muss auch in den kommenden Tagen oder am Folgetag wieder entfernt werden. Aber damit haben wir es geschafft, die Blutung so zu stoppen, dass wir jetzt guter Dinge sind, dass es erledigt sein muss.
Okay. Wow, und warst du guter Dinge?
Ja, also ich war schrecklich erschrocken darüber, was die haben machen müssen, auch dass diese Tamponade da saß. Ich hatte große Angst auch vor dem Schritt, dass sie wieder entfernt wird. Also dafür war einfach zu viel gewesen. Also die Geburt, die natürlich schon mit viel Eingreifen zu tun hatte, dann diese vorangegangenen OPs. Und also ich habe wirklich so ein bisschen so ein Gefühl für meinen Körper verloren, muss ich ehrlich sagen. Genau. Aber als dann das raus war, war es tatsächlich so, es ist keine Blutung mehr aufgetreten und wir konnten zur Ruhe kommen. Also ich habe wirklich gedacht, so, okay, die haben das jetzt geschafft. Kurz nach der OP habe ich da nicht dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, dass ich wieder zu Hause war und dann hier auch gesagt habe, na ja, gut, aber nächste Woche wird es ja wahrscheinlich eh wieder so sein. Also ich habe da noch nicht dran geglaubt.
Oh, wow, ja, glaube ich dir.
Wurde aber eines Besseren belehrt. Also es war dann erstmal alles in Ordnung und ich habe auch gemerkt, dass ich dann erst wieder so richtig zu Kräften kommen konnte. Also der Puls hatte sich normalisiert, diese Unruhe ist ein bisschen verstrichen. Ich hatte natürlich auch dann schon einen recht aktiven Säugling zu Hause. Also das war dann ja mittlerweile ja knapp 6 Wochen nach der Geburt. Da fangen die dann schon an und werden aktiver. Also das mit ich ruhe mich den ganzen Tag aus, hat dann auch schon nicht mehr geklappt. Und deswegen sind wir natürlich in so eine, wir mussten unseren Rhythmus finden. Man hat das einfach ein Stück weit nach hinten geschoben, auch verdrängt, muss ich ehrlich sagen, weil dafür war gar keine Zeit, ne? Also ich konnte gar nicht irgendwie mir erarbeiten, was ist da eigentlich gerade mit mir passiert.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sozusagen meine Seele noch gar nicht hinterhergekommen ist, ne? Und was ja irgendwie auch ja, schwierig vorstelle, ist, ne, so. Also ich stelle mir das, ich habe es ja nie gehabt, aber ich stelle mir das so vor, ein Kind wird geboren und dann hat man erstmal so eine Schonzeit. Man gewöhnt sich erstmal aneinander und das ist ja eigentlich, sollte ja im besten Fall eine wunderschöne Zeit sein. Und ihr hattet oder du hattest ja Notfälle, das muss man ja sagen. Ne? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das auch zu handeln, auch als Familie. Ne?
Genau, mein Mann hatte die ersten Wochen Elternzeit, aber eigentlich musste der dann schon wieder arbeiten und der ist im Grunde immer wieder von der Arbeit auch, dass er sich dann nochmal Urlaub nehmen musste und immer wieder musste er einspringen. Also das war schon gut, dass sie da alle sehr flexibel sind und das auch mitgemacht haben, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das war natürlich auch für ihn ganz schlimm, ne? Und ja, genau, also dieses Einfinden als Familie, es konnte eigentlich dann erst danach stattfinden. Und deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen auch alles, was passiert ist, ein Stück weit in den Hintergrund gerutscht, weil einfach erst andere Dinge Vorrang hatten.
Ja, verstehe ich. Und du hast das gerade so in so einem oder vorhin so in so einem Nebensatz gesagt, dass der Arzt gesagt hätte, ah, wir konnten die Gebärmutter erhalten. Ich meine, das zeigt ja schon die Dramatik, ne? Das heißt, ja, während der OP haben die darüber nachgedacht, oder das wäre eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich dir die Gebärmutter zu entnehmen. Ja, daran sieht man ja schon, dass das ja schon ein schwieriger Fall wahrscheinlich war. Ne?
Genau, also das war so. Und zu dem Zeitpunkt war ich natürlich froh darüber, dass dem nicht so gewesen ist, obwohl ich jetzt nachträglich sagen müsste, man hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Also das, was jetzt noch gefolgt ist, war für mich tatsächlich zumindest emotional eine noch größere Belastung, als es vielleicht gewesen wäre, wenn man recht früh und auch nach einer sehr aufwühlenden Situation dann so einen Cut gehabt hätte.
Ja, Wahnsinn, dass du das jetzt so einschätzt. Ne? Wahnsinn. Aber erzähl erstmal, wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch versucht, als Familie einzufinden. Du hast es ein bisschen nach hinten verdrängt, weil es gerade keinen Platz gefunden hat sozusagen. Aber irgendwas ist ja dann doch weiter passiert, ne? Dass deine Geschichte weitergeht.
Genau, also ich würde mal sagen, so die ersten 9 Monate war erstmal alles in Ordnung. Ich habe die Kleine gestillt, ich habe das Ganze ein Stück weit ja für mich verdrängt. Wir hatten unseren Rhythmus gefunden und dann wurde natürlich die Kleine aktiver. Sie hat mehr am Tisch mitgegessen, das Stillen wurde weniger. Und ich habe da schon auch bei Freundinnen gemerkt, die auch alle gestillt haben, dass die alle ihre Periode wieder bekommen hatten, nur ich noch nicht. Und ich hatte auch immer in unregelmäßigen Abständen oder naja, im Nachhinein betrachtet eigentlich in recht regelmäßigen Abständen, aber ziemliche Unterleibsschmerzen, die ich nicht einordnen konnte. Und diese Schmerzen haben mich eigentlich dazu veranlasst, dann den Frauenarzt aufzusuchen und nachgucken zu lassen, weil ich super Angst hatte, dass doch noch irgendwelche Reste da sind. Also diese Angst ist immer mitgeschwungen. Es hat zwar nicht geblutet, es hat auch die ganze Zeit nicht geblutet, aber ich habe immer gedacht, da ist doch noch was. Und dann wurde ich aber jedes Mal beruhigt. Es wurde ein Ultraschall gemacht, da wurde gesagt, dann die Eierstöcke arbeiten. Hormonell sieht das alles gut aus. Sie werden bald ihre Blutung bekommen. Da ist jetzt noch keine Schleimhaut, aber ansonsten, das wird jetzt alles kommen und warten Sie noch ein bisschen, wenn Sie jetzt weniger stillen, dann werden Sie Ihre Periode bekommen und alles ist gut. Das waren bestimmt 3 Termine, wo ich irgendwie so unruhig beim Arzt war, weil ich dachte, die Schmerzen sind so groß, das ist nicht richtig. Aber auch da war wieder so, nein, es ist richtig. Und ich habe dem Ganzen dann einfach Glauben geschenkt, weil ich dachte, naja, die Situation ist eben, wie sie ist. Es waren schwere OPs, es wurde viel an deiner Gebärmutter manipuliert. Okay, das muss ich einpendeln. Dann hatte ich irgendwann abgestillt, irgendwie mit 10 Monaten. Und ja, die Periode hat sich auch nach dem Abstellen nicht wieder eingestellt. Und dann war ich wieder bei meiner zu dem Zeitpunkt dann neuen Frauenärztin und habe das so erzählt. Und dann wurde gesagt, ja, das kann schon mal sein. Bis 3, 4, 5 Monate werden wir da eigentlich nicht nervös. Sie würde empfehlen, noch ein bisschen abzuwarten. Das haben wir getan. Ich habe noch ein bisschen abgewartet, diese Schmerzen. Die kamen aber in regelmäßigen Abständen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch schon ein Stück weit informiert, also was so was vielleicht sein könnte, und bin auf eine Diagnose gestoßen, die nennt sich Aschermann-Syndrom, die tatsächlich vorkommt, wenn man Eingriffe in der Gebärmutter hat, und zwar in der Regel sogar im Wochenbett. Also dann ist die Gefahr am größten, weil das natürlich noch eine Wunde von der Geburt ist. Wenn das direkt nach der Geburt passieren würde, diese Ausschabung, ist das noch relativ unwahrscheinlich, dass das auftritt. Es ist aber bei mir ja erst 3 Wochen und dann im Verlauf in den weiteren Wochen gewesen. Und ja, da ist dieses Risiko, dass sich dieses Syndrom bildet, schon recht groß. Und dann bin ich quasi mit diesem Wissen wieder zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, hey, ich habe das hier recherchiert und ich glaube, ich habe das.
Okay, weil
Und
die
sie hat das aber
Symptome
auch,
passten, weil eine Geschichte dazu passte. Okay.
genau. Und das ist super selten, so wird es zumindest deklariert. Und deswegen haben das die Frauenärzte oft nicht auf dem Schirm. Und das ist vielleicht auch heute ein bisschen meine Mission, hier zu sagen, alle Frauen, die Ausschabungen hatten, die vielleicht ihre Periode nicht bekommen oder eine sehr, sehr niedrige Schleimhaut haben, also das muss nicht immer dieser Extremfall sein, wie das bei mir war, sondern das reicht manchmal auch schon, dass sich die Schleimhaut nicht mehr so aufbaut, dass man das einfach mal gehört haben sollte, dass man vielleicht auch danach mal googelt und sich ein bisschen informiert, was das sein könnte.
Ja, und erzähl vielleicht kurz, was ist denn das Aschermann-Syndrom? Also
Genau,
was ist es?
also infolge von diesen Eingriffen kann aber, glaube ich, auch mal ohne so einen Eingriff sein, also kann auch mal durch Infektionen verursacht werden, bilden sich innerhalb der Gebärmutter ganz viele Narbenstrukturen. Also bei mir lag tatsächlich dann im weiteren Verlauf, also wie man das dann herausgefunden hat und auch nachgeguckt hat, dass der schwerste Grad vor, also es gibt da so Einstufungen. Und ich hatte tatsächlich dann den höchsten Schweregrad dieses Aschermann-Syndroms. Da war die komplette Gebärmutter von Verwachsungen zu und auch der gesamte Muttermund war verschlossen, sodass also keine Blutung entstehen konnte, weil kein Blut abfließen konnte. Das ist dann zurück über die Eileiter in den Bauchraum. Und das waren auch tatsächlich dann diese monatlichen Schmerzen, die ich hatte. Also es war ein Zyklus da. Das Blut konnte aber gar nicht die Gebärmutter verlassen, weil die quasi verschlossen war.
Wow, höchst dramatisch, oder?
Ja
Aus
und nein,
medizinischer
also
Sicht, ja.
das Blut wird abgebaut vom Körper, das ist also
Okay,
nicht ganz so schlimm, aber
ja.
Es werden ja Schleimhautzellen in den Bauchraum verschleppt und das führt dazu, dass so Endometrioseherde dann entstehen können. Also wenn man das jetzt die ganze Zeit nicht behandelt hätte, dann wäre es quasi dazu gekommen, dass man sicherlich eine ausgeprägte Endometriose riskiert hätte.
Wow. Und mit deiner Recherche bist du zu deiner Frauenärztin und hat die dich ernst genommen?
Ja, also die hat meine Geschichte gewusst, die hat auch gemerkt, dass ich da traumatisiert bin, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und die war immer sehr einfühlsam und hat das ernst genommen. Sie hat dann trotzdem erst, wie das auch viele Frauenärzte versuchen, mit einer unterstützenden Hormongabe versucht, diese Blutung auszulösen. Hat das auch mit dem Ultraschall kontrolliert, also vorher gesehen, es hat sich an einer ganz kleinen Stelle ein bisschen Schleimhaut gebildet, das konnte man sehen und dann war klar, nach Beendigung dieser Tabletteneinnahme muss eine Blutung entstehen und die ist nicht gekommen. Dann bin ich wieder zu ihr hin und dann hat man aber auch sehen können, dass die Schleimhaut nicht mehr vorhanden war. Und das war also der Beweis dafür, dass es geblutet haben muss, dass das Blut aber nicht den Körper verlassen hat. Und damit bin ich dann quasi überwiesen worden in ein Spezialzentrum, was sich damit auskennt, um eine Gebärmutterspiegelung vorzunehmen. Und mit dieser Spiegelung hat man dann auch ja erstmal vorgefunden, wie hoch dieser Schweregrad war, wie stark diese Verwachsungen waren. Also man hat gar nicht erst den Eingang in die Gebärmutter finden können, so verwachsen war das. Hat dann aber unter der OP quasi diese Verwachsungen Stück für Stück bestmöglich gelöst, so will ich mal sagen.
Okay, wow. Wahnsinn. Also allein, dass du das rausgefunden hast, aber Gott sei Dank hast du es rausgefunden, ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, seine Verantwortung nicht abzugeben, ne? Nur wenn man zum Arzt geht, sondern dass man immer mitdenkt und auch vielleicht selber recherchiert, ne? Das ist schon nicht unwichtig, finde ich. Zeigt ja auch wieder deinen Fall,
Ja, Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, wenn du meinen Mann fragen würdest,
ne?
dann würde der sagen, auf gar keinen Fall darf sie irgendwas recherchieren, weil ich
Ja,
schon aus
okay.
diesen ganzen Situationen, die sich mir so aufgetan haben, auch viele Ängste entwickelt habe, muss ich
Na
ganz
klar,
ehrlich sagen.
das glaube
Also
ich.
für mich war das eben alles höchst dramatisch und war auch so etwas, was ich nie wieder so erleben möchte. Und dadurch, dass ich das ein Stück weit ja in dieser Zeit, wo wir uns aneinander gewöhnt haben, verdrängt habe, ist es schon so zum Jahresende, also nach, wo die Kleine so ungefähr irgendwie 10, 11 Monate alt war, ist das schon ein Stück weit irgendwie über mich eingeprasselt. Und dann war diese Situation, dass es ja immer noch nicht gut war, dass ich also wusste, mit meinem Körper stimmt noch was nicht und ich muss mich da trotzdem irgendwie drum kümmern. Es war schon ein großer Zwiespalt auch in mir. Also das
Interessant, ja, glaube ich
muss man
dir.
schon sagen.
Und du hast dir irgendwann Hilfe auch gesucht, ne?
Genau, also ich habe dann zum Jahresende natürlich klar, die Tage werden irgendwie grauer und die Kleine wurde aktiver und ich habe aber gemerkt, ich kann manchmal nicht mit meinem vollen Kopf in dieser Situation sein. Ich müsste eigentlich so glücklich sein, weil ich habe wirklich eine, oder wir haben eine so tolle Tochter und trotzdem ist dieses Glück mir manchmal nicht so, also es ist mir einfach nicht leicht gefallen. Ich konnte in den tollsten Situationen manchmal nicht fröhlich sein, weil ich einfach diese ganzen anderen Situationen und ganz viele Ängste und ja, sowas, was mich so, ich habe manchmal gesagt, ich habe einen Rucksack voller Steine auf und der erdrückt mich so ein Stück weit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das ein Punkt war, der ist nicht mehr normal. Also ich glaube, ich komme da alleine nicht raus. Ich habe irgendwann so ein Stück weit auch erkannt, dass das sicherlich daran liegt, an den Situationen, die wir erlebt haben. Und dass das legitim ist, sich da halt auch Hilfe zu holen. Und die habe ich
Absolut.
Gott sei Dank auch relativ schnell bekommen. Also da hat man dann auch erkannt, dass das echt dringlich war
Ja.
und dass ich da nicht lange warten musste.
Ach, zum Glück. Gut, dass du das gemacht hast. So gut, dass du diese Einsicht hattest, dass du dir da Unterstützung holen kannst, ne?
Genau, ja.
Wow. Und nach dieser OP, also dieser Gebärmutterspiegelung und wo sie versucht haben, die gröbsten Verwachsungen, so sage ich jetzt mal, wahrscheinlich zu lösen. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dir danach körperlich?
Also erstmal war ich erleichtert, weil man eine Diagnose hatte. Natürlich war das Ergebnis das Schlechteste, was man hätte sich erhoffen können. Also man rechnet ja immer noch irgendwie damit, dass es dann doch nicht so schlimm ist. Aber es war halt eben sehr, sehr massiv. Also auch der Operateur, der wirklich schon vieles gesehen hat, hat gesagt, dass es selten so schlimm ist, wie er das bei mir vorgefunden
Wow.
hat.
Und du warst in dem Spezialzentrum, das muss man nochmal zusagen, ne? Also die
Genau.
sehen täglich solche, also diese Art von Krankheit, sage ich, oder Erkrankung,
Genau,
ja.
ja. Und er hat auch gesagt, dass es aber die logische Konsequenz ist, was bei den ersten Operationen passiert ist. Also, dass einfach dreimal so ein Eingriff war, dass die wegen dieser Akreta so tief auch in das Muskelgewebe schneiden mussten. Das ist einfach leider dann ein typisches Bild für dieses Syndrom ist, dass so mit meiner Vorgeschichte, dass meine Recherche da schon ganz richtig war. Und ja, die Behandlung war erstmal so, von der OP selber kriegt man ja durch die Vollnarkose nicht so viel mit. Das war so insofern in Ordnung. Dann musste aber tatsächlich so eine Art Ballon eingesetzt werden, der rekonstruiert dann, also der Operateur hat die Gebärmutter rekonstruiert, hat also alles Narbengewebe abgetragen. Und damit die Wundränder nicht wieder aufeinander liegen, wird so ein Ballon eingesetzt, der quasi die Gebärmutter erstmal in seine ursprüngliche Form versucht zurückzudrücken. Weil bei mir sah die auch eher aus wie so ein Brezel oder so, also so ein bisschen so zusammengefaltet.
Ach so, ja, okay.
Und der musste dann für 14 Tage im Körper verbleiben. Der ist gefüllt mit einer Flüssigkeit und kann später mit einem Ventil abgelassen und dann entfernt werden. Unterdessen war natürlich die ganze Zeit so ein unangenehmes Druckgefühl. Man hat so ein Fremdkörpergefühl. Das war auch eigentlich etwas, was ich eigentlich auf gar keinen Fall wollte, wo ich aber vorher mich ja schon informiert hatte und wusste, dass wenn das relativ schwer aussieht, das wahrscheinlich gemacht werden muss.
Ah, okay. Du hattest da schon mit gerechnet, ja, mit diesem Ballon.
Genau. Wie er sich anfühlt, tatsächlich nicht. Und ich fand es auch noch ein bisschen schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz bleibt einem dann ja nichts, ne? Also habe ich das auch irgendwie über mich ergehen lassen. Und musste diesen Ballon dann nach 14 Tagen auch wieder entfernen lassen. Und das war
nicht in Narkose.
Nee, nicht in Narkose. Und das war für mich tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe sowieso Probleme, das ein Stück weit zuzulassen, weil natürlich eine Vielzahl an gynäkologischen Untersuchungen jetzt stattgefunden hat, die Erlebnisse auch noch nicht so verdaut waren zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja doch alles in einem relativ engen Zeitfenster passiert.
Ja,
und deswegen sind wir da auch wirklich in eine super unschöne Situation geraten. Ich konnte es nicht zulassen, konnte mich nicht entspannen, musste mich aber eigentlich entspannen. Ich habe von anderen Patienten, worüber ich so ein bisschen Kontakt habe, oftmals gehört, dass sie es als nicht so schlimm empfunden haben. Also ich möchte jetzt auch Betroffenen hier vielleicht keine Angst machen. Das ist sicherlich bei mir auch eine individuelle Geschichte.
Ja.
Ich hätte einen deutlich einfühlsameren Arzt an der Stelle gebraucht, um das zu entfernen. Also das war leider so ein bisschen so, das wird halt da oft gemacht, das ist ja ein Spezialzentrum und für mich war das tatsächlich da sehr, sehr schwierig.
Ja.
Aber also, es musste ja raus.
Ja, also du sagst es so, aber es war offensichtlich extrem schmerzhaft, höre ich da raus. Ja.
Ja, es war, ja, es ist einfach super unangenehm und für mich einfach diese Situation, dass man, ne, man muss dieses Ventil ablassen, man ist sehr, sehr nah am Muttermund, also man ist ja auch an einer sehr intimen und verletzlichen Stelle, also man, ja genau, und das ist, glaube ich, bei mir eine Summe der Sachen, die ich erlebt habe, dass das schwierig ist.
Ja, okay. Wow, und dann hattest du es hinter dir. Wie ging es dir denn danach?
Ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, völlig verstört. Also es war für mich ganz, ganz schlimm. Erst wurde das entfernt und dann gab es noch ein Gespräch, wo man dann mir eröffnet hat, wie so ein bisschen die Prognose ist und was so die nächsten Schritte sind. Und da hat man das ehrlich gesagt schon sehr schwarz gemalt. Also man hat gesagt, dass man diesen Eingriff wahrscheinlich mehrere Male wiederholen müsste, um die Gebärmutter wieder so zu rekonstruieren, dass sie, ich sag mal, funktionsfähig ist.
Wow.
Und da habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall mache ich nicht. Also für mich war klar, ich mache das never ever nochmal. Bin dann unter Tränen eigentlich da raus. Man hat mir gesagt, am besten wäre in 3 Monaten einen Kontrolltermin. Bis dahin versucht man mit einer Hormongabe so ein Stück weit die Schleimhaut zu pushen, um einfach so einer Narbenbildung weiter entgegenzuwirken. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe diese Hormone genommen. Ich habe mir aber keinen Termin geben lassen, sondern ich habe gesagt, ich muss das erst besprechen, ich melde mich.
Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Und bist du da, gab es da irgendeinen Hauch von Verständnis auf der anderen Seite?
Ja und nein. Also ich glaube, es wurde schon wahrgenommen, dass das für mich wirklich super belastend ist. Das hatte ich auch vorher. Ich habe wirklich einmal, ich sag mal so ganz offen, die Hosen runtergelassen und habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt und auch gesagt, dass ich da mir schon Hilfe geholt habe, weil ich einfach sehr damit zu kämpfen habe. Und das wird schon wahrgenommen, aber für die ist das natürlich auch ein Stück weit Alltag. Also ich war da jetzt ein sehr schwieriger Fall und ich habe auch ein Stück weit den Ehrgeiz bei diesem Arzt gemerkt. Also der wollte mich da nicht gehen lassen, ehe dass er nicht ein gutes Ergebnis erzielt hat. Also ich kann ihm das noch nicht mal so wirklich vorwerfen, aber in meiner Situation war das trotzdem schwer zu ertragen. Also zu hören, wie lang dieser Weg vielleicht noch sein kann, hat mich erstmal extremst desillusioniert. Und ich habe auch wirklich lange mit mir überlegt, was soll ich machen? Also natürlich hätte man vielleicht auch immer noch sagen können, ich möchte die Gebärmutter jetzt entfernt haben. Das stand tatsächlich auch bei uns ein Stück weit zu Hause zur Debatte, muss ich sagen, weil naja, mit dieser schlechten Prognose, mit all diesen Verwachsungen und Verletzungen, die gewesen sind, macht man sich nichts vor, wird es immer, wenn es nochmal eintritt, eine Hochrisikoschwangerschaft sein und die ist höchst unwahrscheinlich. Also auch da habe ich von anderen Fällen gehört, wo das auch nochmal gut ausgegangen ist. Da lag aber in der Regel nicht so ein hoher Schweregrad vor. Und man muss ja auch immer nochmal sagen, rein medizinisch kann es vielleicht nochmal dazu kommen, aber was bedeutet es dann für mein Leben und auch für das Leben des Kindes. Also eine Hochrisikoschwangerschaft muss man ja auch erstmal psychisch ertragen.
Ja,
also,
natürlich.
Und gerade wenn man vielleicht auf der anderen Seite auch mal ein ängstlicher Mensch ist, der sich jetzt durch diese ganzen Geschehnisse da sicherlich noch schwerer dann tut. Und von daher haben wir eigentlich gesagt, ja, wir sind uns doch genug, lass doch versuchen, da einen Abschluss irgendwie zu finden. Also wir müssen irgendwie ja hier noch ja, überleben. Also deswegen bin ich auch ein Stück weit auf deinen Podcast gestoßen, weil du sagst überleben ohne Kind. Für mich war das aber irgendwie ja überleben, diese Situation hier, da als Familie auch überleben, weil wir sind ja eine Familie und natürlich wünscht man sich viele Dinge manchmal anders.
Ja.
Ja, aber trotzdem kann man natürlich nicht alles ein Stück weit ja beeinflussen. Und dann haben wir lange auch zu Hause gesprochen, was machen wir denn jetzt? Und mein Mann hat auch gesagt, weil er hat mich natürlich auch leiden sehen, hat gesagt, das machst du nicht normal und kommen wir suchen da jetzt einen anderen Ausweg. Und ich habe auch nochmal mit dem Arzt gesprochen. Und dann war aber ganz klar der Tenor, geben Sie uns diese Chance, lassen Sie uns die Operation wiederholen und einmal sehen, wie hat es sich denn verändert? Also wenn es wieder so stark vernarbt ist, ein ähnlicher Schweregrad vorliegt wie beim ersten Mal, dann können Sie ja diese Konsequenz daraus ziehen, aber ohne zu wissen, wie es jetzt eigentlich von innen aussieht und was diese erste Operation, für die Sie ja jetzt schon so viel durchgestanden haben, gebracht hat, werde es jetzt eigentlich aufgeben an der falschen Stelle. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann irgendwann auch gedacht, ja, es stimmt, weil selbst wenn ich noch meinem anderen Operateur, weil ich jetzt einfach durch dieses Entfernen, durch diese Situation nicht so ein gutes Vertrauensverhältnis in dem Moment mehr hatte, dass ich nochmal jemand anderem die Chance gegeben hätte oder gesagt hätte, entfernen hätte ich ja nie gewusst, wie das Ergebnis ist. Und für mich ist es, glaube ich, auch in diesem Prozess vielleicht loszulassen, dass wir kein zweites Kind bekommen, bei dem, was alles gewesen ist, glaube ich, auch wichtig, trotzdem zu sagen, wir haben aber irgendwie alles versucht. Also es gibt nichts, was wir nicht gemacht haben. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich schweren Herzens für die zweite OP entschlossen und habe gesagt, ich mache sie nochmal, obwohl eigentlich alles in mir geschrien hat, dass ich das nicht machen sollte.
Wahnsinn. Ja, okay. Wow, umso mutiger, dass du gesagt hast, okay, aber ich mache es nochmal.
Genau.
Wann war diese OP, diese erneute OP und wie ist sie ausgegangen?
Die war tatsächlich erst kürzlich, also vor wenigen Wochen. Ich war super aufgeregt, aber muss sagen, sie ist deutlich besser ausgegangen, als ich das erst vermutet hätte. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Friedensangebot meines Körpers gewesen, dass er doch mehr Selbstheilungskräfte eröffnet hat, als vorher ja, ich ihm zugetraut habe, muss ich ehrlich sagen. Und dass auch dieser Arzt, und das ist ein bisschen das Surreale an der Situation, eigentlich einen hervorragenden Job gemacht hat. Also ich glaube, der hat aus einer katastrophalen Situation wirklich das Maximum rausgeholt. Also der ist zu Recht einer der Experten auf diesem Gebiet. Wenngleich wir gemeinsam eine wirklich nicht schöne Situation hatten, davon ab. Nichtsdestotrotz hat er handwerklich hervorragend gearbeitet, das muss man wirklich so sagen. Also er war selber über das positive Ergebnis überrascht. Es haben sich kaum neue Verwachsungen gebildet. Es hat sich leider auch keine Schleimhaut gebildet. Also das ist so die Kehrseite der Medaille. Es war nur ganz, ganz wenig Schleimhaut vorhanden. Nur eine kleine Insel, und das ist natürlich auf diese massiven Eingriffe zurückzuführen, dass da einfach starke Verletzungen auch waren. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass sich das nochmal ausbreitet und regeneriert, ist eher gering. Man will mir diese Hoffnung nicht ganz nehmen, das muss man auch so sagen. Ich glaube, ich bin aber mittlerweile Realist genug, das einschätzen zu können. Und ich glaube auch, dass es in Ordnung ist. Also ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir ganz gut unseren Frieden damit finden können, weil wir an vielen Stellen vielleicht doch noch mehr Glück gehabt haben als Pech. Also ich sage dann immer, eigentlich steht mehr auf der Haben-Seite als auf der Soll-Seite. Und wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, wird man das auch erkennen. Nichtsdestotrotz war das trotzdem ja eine wirklich schwierige Zeit, durch die wir da gegangen sind.
Total, absolut. Wahnsinn. Sag mal, wann im Laufe dieser anderthalb Jahre, muss man ja sagen, wann ist dir das erste Mal der Gedanke gekommen, oh, das könnte schwierig werden mit dem zweiten Kind?
Eigentlich, als ich am Anfang darüber gelesen habe, was dieses Syndrom bedeutet und was die Symptome sind. Und dann war mir klar, dadurch, dass ich gar keine Periode hatte, dass ich sicherlich einen hohen Schweregrad habe. Und aus den ersten OP-Berichten wusste ich, dass sie auch Myometrium, also Muskelgewebe, abgetragen haben. Und dass meine Gebärmutter ja in einem schon zusammengezogenen Zustand sehr stark verletzt wurde von innen. Und das sind so zwei Faktoren. Also zum einen dieses Aschermann-Syndrom mit dem hohen Schweregrad, als mir das bewusst war, dass ich das wahrscheinlich habe. Und als ich wusste, was es bedeutet, dass man mir auch Muskelgewebe entfernt hat. Also das waren so zwei Punkte, weil das ist sicherlich auch ein Risiko, was man jetzt, selbst wenn, also Gesetz der Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie doch nochmal extremes Glück hätten, selbst dann wüsste man nicht, wie weit kann sich diese Gebärmutter eigentlich noch dehnen, weil sie sich ja im zusammengezogenen Zustand so stark verletzt wurde. Und das ist sicherlich ein Risiko, was man auch nicht außer Acht lassen darf. Ja.
Und wie stelle ich mir das vor? Wie trauerst du, wenn du das beantworten möchtest? Wie trauerst du darum, dass ein zweites Kind ja eher unwahrscheinlich geworden ist?
Also lange Zeit habe ich das erst gar nicht so für mich erkannt, dass das vielleicht auch ein Trauerprozess ist, der da eingesetzt hat. Irgendwann habe ich aber tatsächlich angefangen, es auszusprechen. Also sowohl bei der Hilfe, die ich mir geholt habe, als auch ja in den Gesprächen mit dir, einfach für mich zu erkennen, das ist ein Punkt und der muss irgendwo auch für mich verarbeitet werden. Genau, und wir sprechen hier zu Hause, also mit meinem Mann, natürlich auch offen darüber. Ich habe zwei enge Freunde, denen ich das auch anvertrauen konnte. Und ja, ich glaube tatsächlich jetzt einfach über für mich den Weg zu finden, da ein Stück weit offener mit umzugehen, das auch auf diese Weise zu kommunizieren, dass das bei uns eben schwierig ist, dass auch in der Konsequenz all dessen, was wir erlebt haben, wir wahrscheinlich ein Stück weit jetzt auch selbstbestimmt Abschied davon nehmen. Also jetzt uns nicht noch auf eine einprozentige Wahrscheinlichkeit oder Hoffnung irgendwo einzulassen, sondern zu sagen, wir sind uns ein Stück weit genug und wir machen jetzt das Beste aus dem Rest, weil der Rest unseres Lebens ist ja noch viel länger als das, was wir schon erlebt haben. Also man muss ja auch irgendwann mal diese Wende hinbekommen, zu sagen, was erwartet mich denn eigentlich noch? Und da ist ja noch ganz viel, ne? Und das waren jetzt heftige anderthalb Jahre, von denen ich wahrscheinlich auch niemals alles also vergessen und vielleicht auch nie alles verarbeiten kann. Und das ist auch ein Stück, was man annehmen muss, ne? Das gehört zu mir.
Total.
Und das gehört jetzt zu unserer Familie und das ist ein Stück weit unsere Geschichte. Aber die darf nicht den Rest meines Lebens, der noch viel länger ist als das, was ich schon erlebt habe, jetzt immer jeden Tag beeinflussen. Und es gab wirklich Tage, da hat es jeden Tag beeinflusst. Und mir geht es schon deutlich besser. Es ist sicherlich auch noch nicht am Ende der Reise angekommen. Dafür waren jetzt die jüngsten Ereignisse auch noch zu frisch. Also diese Erleichterung, dass eigentlich viel mehr erreicht wurde, als wir uns wahrscheinlich hätten erträumt, die ist noch nicht so ganz eingetreten. Und trotzdem zahlen wir einen hohen Preis dafür. Also wir zahlen wahrscheinlich den Preis, auf einen weiteren Kinderwunsch zu verzichten. Also das darf man auch nicht so ganz relativ, also das muss man irgendwie ins Verhältnis setzen.
Absolut, genau. Ja, absolut. Das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Absolut, ne? Also einerseits ist sozusagen, dass es dir körperlich wieder besser geht, ist offensichtlich zum Glück erreicht worden. Ja. Aber ja, ihr zahlt einen hohen, oder du, ihr zahlt einen hohen Preis dafür, ne? Dass
genau.
Das so ist. Ne?
Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich sagen will, dass also auch ein unerfüllter zweiter Kinderwunsch schmerzen kann. Also auch wir kommen in viele Situationen, deswegen habe ich deinen Podcast so gerne gehört, wo dann Frauen erzählen, in welchen Situationen es ihnen manchmal nicht gut geht. Und diese Situation kennen wir auch. Und jeder würde uns natürlich beipflichten zu sagen, ja, aber ihr habt doch ein Kind, seid doch zufrieden. Wir sind zufrieden und wir sind unglaublich glücklich über ein so tolles Wesen, was unsere Familie bereichert, wirklich. Es hat damit gar nichts zu tun. Ich liebe dieses Kind über alles und trotzdem ist man manchmal traurig und dafür möchte ich irgendwie auch ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass das auch schwierig sein kann und dass es auch in Ordnung ist, darüber traurig zu sein, weil oftmals verbietet man sich das auch ein Stück weit. Ich erwische selber immer noch, wie ich manchmal sage, ja, aber wir können ja froh sein, dass wir ein gesundes Kind haben und da muss man, und da relativiere oder rede ich selber meine Geschichte ein Stück weit klein und damit ja. Habe ich mir fest vorgenommen, möchte ich auch aufhören, weil das immer individuell ist. Und ich würde niemals darüber urteilen, wann eine Frau trauern darf oder nicht. Und wenn es der fünfte unerfüllte Kinderwunsch ist oder noch länger, das ist immer ein Stück weit schwierig, wenn man erkennt, dass es nicht so klappt. Ne? Und ja, meine Mission ist auch ein bisschen ein Bewusstsein für dieses Syndrom zu schaffen, weil das eben nach Ausschabungen vorkommen kann. Das heißt, Frauen, wo ja vielleicht schon eine Ausschabung hatten und sich die Schleimhaut nicht so einstellt oder die Blutung total schwach ist, das einfach mal vielleicht auch mit dem Gynäkologen zu besprechen und vielleicht vorsichtshalber auch so eine Gebärmutterspiegelung vornehmen zu lassen. Um dieser Seltenheit, weil ich glaube, es ist nämlich gar nicht so selten. Es wird oft gesagt, dass es selten ist. Aber wenn man weiß, wie viele Ausschabungen im Wochenbett vorkommen, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50% bei einer Ausschabung schon, dass man dieses Syndrom entwickeln kann, dann wird es eine hohe Dunkelziffer geben.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und vielleicht bei manchen Frauen nicht so extrem ausgeprägt wie bei dir. Aber trotzdem können ja Verwachsungen in der Gebärmutter definitiv dazu führen, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Ne? Weil wir
genau.
Das Einnisten halt nicht funktioniert. Oder
genau,
nicht
oder
so
dann wieder eine Fehlgeburt kommt und
ja.
man gar nicht weiß,
ja.
warum. Ne?
Ja.
Und deswegen
ja.
Macht es auf jeden Fall Sinn, da vielleicht auch nochmal Augenmerk drauf zu legen.
Wahnsinn. Wow, was für eine Geschichte. Was würdest du sagen, oder was möchtest du den Hörerinnen und Hörern, du hast ja schon ganz viel mitgegeben und auch schon gesagt, was dir wichtig ist, aber vielleicht nochmal, was möchtest du sozusagen als letzte Worte noch sprechen?
Also ich wünsche mir einfach, dass in der Gesellschaft mit vielen Klischees aufgehört wird. Also das, was ich eingangs schon sagte mit diesem, ja, wenn das Kind erstmal aufgelegt hast, du alles vergessen, bis hin zu, du hast ein gesundes Kind, da kannst du doch froh sein, warum bist du jetzt traurig? Bis hin zu, das ist super selten, das kann es nicht sein. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Vorurteile eigentlich in dieser gesamten Zeit immer hören müssen. Oder auch dieses, so ist das eben nach einer Geburt. Wir haben ja gut nachgeguckt, machen Sie sich keine Sorgen. Und mein Bauchgefühl war einfach ein anderes. Und ich möchte eigentlich nur jeden darin bestärken, seine Gefühle so anzunehmen, wie sie sind. Also auf das Bauchgefühl zu hören, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas nicht in Ordnung, da ein Stück weit hartnäckig zu bleiben. Die Ärzte auch immer wieder vielleicht noch mit eigenen Impulsen darauf zu stoßen, weil ich glaube, wir wären nicht so schnell zum Ziel gekommen, wenn ich da nicht so hartnäckig gewesen wäre. Und das Ziel ist ja trotzdem ein harter Preis. Also das muss man immer so auch sagen, das ist trotzdem schwierig. Und trotzdem bin ich froh darüber, jetzt vielleicht an einem Punkt zu sein, wo wir ein Stück weit unseren Frieden damit finden können. Und ich weiß, dass auch Frauen manchmal 5, 6 Jahre Zeit verlieren, nicht wissen, was mit ihnen los ist und dann erst dieses Syndrom Einzug erhält. Und ja, also seid da hartnäckig, sprecht die Ärzte ganz offen an und kommuniziert schon immer so, wie euer Gefühl ist. Vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass ihr ein Stück weit als übertrieben wahrgenommen werdet. Bei mir hat sich vieles dann oft bewahrheitet und auch nicht alles. Also auch viele Ängste waren manchmal unbegründet und dagegen kämpfe ich auch immer noch. Aber ja, hört auf euer Bauchgefühl.
Wundervoll, wundervolle letzte Worte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und ich wünsche dir vor allem, ja, dass du dich mit deinem Körper wieder versöhnst. Ich glaube, das ist wichtig.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.